Absagen, um die Gesundheit nicht zu gefährden, oder teilnehmen, damit der Tennisbetrieb nach der Corona-Zwangspause wieder Fahrt aufnimmt? Diese Frage hat die weltbesten Spielerinnen und Spieler gespalten vor dem Start der US Open. Schließlich finden die in Amerika statt, dem Land, das von Corona am stärksten betroffen ist. Die besten deutschen Profis Angelique Kerber und Alexander Zverev haben sich für die Teilnahme entschieden und ihre Erstrundenmatches bei den US Open in New York gewonnen. Tim Brockmeier berichtet.
Zverev legte dabei einen sehr, sehr ordentlichen Auftritt hin gegen einen immer sehr unangenehm zu spielenden Gegner Kevin Anderson. Vor allem mit seinem Aufschlag, zuletzt immer mal wieder seine Problemzone, konnte der Deutsche diesmal sehr zufrieden sein. Unterm Strich ein verdienter Viersatzsieg gegen Anderson nach etwas mehr als 3 Stunden. Die deutsche Nummer 1 bei den Herren also in der 2. Runde, genauso wie die Nummer 1 bei den deutschen Damen Angelique Kerber. Kerber überzeugte ebenfalls in ihrem Erstrundenmatch, deutlicher Sieg in 2 Sätzen gegen die Australierin Tomljanovic. Das, nachdem die Deutsche wegen der Corona-Pause im Januar ihr letztes Match bestritten hatte. In der 2. Runde trifft Kerber übrigens in einem deutschen Duell auf Annalena Friedsam. Friedsam löste ihre Erstrundenaufgabe äußerst souverän 6-2, 6-2 gegen die US-Amerikanerin Dole Hyde.
Keine großen Fußballspiele vor Publikum bis mindestens Ende Oktober. So haben es letzte Woche Bund und Länder nach ihrer Corona-Konferenz verkündet. Doch Fußballverbände sehen in diesem Beschluss offenbar Ermessensspielraum. Der DFB jedenfalls will in seinen Ligen und dem Pokal wieder Zuschauende zulassen, wie Philipp Hofmeister erläutert.
Der Profifußball macht einen ersten kleinen Schritt zurück Richtung Normalität. Das Präsidium des Deutschen Fußballbundes beschloss, dass die Spiele des DFB-Pokals, der 3. Liga sowie der Frauenbundesliga trotz der Corona-Pandemie künftig wieder vor Zuschauern ausgetragen werden können. Die dafür erforderlichen Ergänzungen in der Spielordnung wurden von den DFB-Präsidiumsmitgliedern entsprechend durchgewunken. Ob und wenn ja, wie viele Fans in den jeweiligen Stadien dabei sein dürfen, darüber entscheiden allerdings weiter die jeweils zuständigen Gesundheitsbehörden. Immer in Zusammenarbeit mit den ausrichtenden Vereinen und stets unter Berücksichtigung der lokalen Pandemieentwicklung. Dies könnte dazu führen, dass bereits am übernächsten Wochenende einige Partien der ersten Hauptrunde im DFB-Pokal vor Fans stattfinden, andere aber gleichzeitig wie gehabt als Geisterspiele ausgetragen werden. Gleichzeitig stellte der DFB aber auch klar, dass Fans der jeweiligen Gastmannschaft keine Tickets erhalten können.
Bei der Tour de France wird heute ein kleines Stück Geschichte geschrieben, denn nie zuvor fand eine Etappe des wichtigsten Radrennens der Welt im September statt. Dass es jetzt so kommt, liegt daran, dass die diesjährige Tour wegen der Corona-Pandemie um 2 Monate verschoben wurde. Zur heutigen Etappe der Vorbericht von Holger Gersker.
Ungewöhnlich auch, dass es schon am 4. Tag die erste Bergankunft gibt. Allerdings noch eine vergleichsweise harmlose. Nach einer welligen Etappe geht es am Ende 7 Kilometer moderat bergan. Aber definitiv ein Tag, an dem die Favoriten in der Gesamtwertung, also auch im Manuel Buchmann, gefordert sind. Gestern schlug dagegen die Stunde der Sprinter. Mit Caleb Ewan aus Australien gewann der Favorit des Tages und mit Julien Alaphilippe verteidigte der Favorit der Franzosen sein gelbes Trikot.
Seit Jahren schon mahnen Expertinnen und Experten, dass Sportvereine insgesamt betrachtet mehr tun müssen, um ihre besonders jungen Mitglieder zu schützen vor sexualisierter Gewalt durch Trainer. Wie ernst diese Mahnung zu nehmen sein sollte, zeigt ein Fall, der gerade vor dem Landgericht Frankfurt verhandelt wird. Ein Judo-Trainer soll über Jahre hinweg etliche Mädchen missbraucht haben. Andrea Schültke war beim Prozessauftakt dabei.
Über mehr als 20 Jahre, von 1997 bis 2019, soll der Judo-Trainer die schweren Straftaten verübt haben. Die Betroffenen, 10 Mädchen, zur Tatzeit zwischen 6 und 13 Jahren. Unter anderem soll es bei Übernachtungssituationen während Trainingslagern oder bei Freizeitaktivitäten, etwa in einem Schwimmbad, zu den Übergriffen gekommen sein. Eine Tat soll sich laut Anklage in der Wohnung einer Betroffenen ereignet haben, als der Trainer auf das Mädchen aufgepasst habe, weil die Mutter zur Arbeit musste. Zu Beginn des Verfahrens hatte die Verteidigung beantragt, die Öffentlichkeit auszuschließen. Das Ansehen des 54-jährigen Angeklagten könne durch eine öffentliche Verlesung der Anklageschrift leiden und es bestehe die Gefahr einer, Zitat, Prangerwirkung. Diesen Antrag lehnte das Gericht ab. Das Bekanntmachen der Taten könne einen präventiven Charakter haben, begründete die vorsitzende Richterin. Dann zählte die Staatsanwältin 27 Taten gegen die sexuelle Selbstbestimmung der Mädchen auf, die sie dem Angeklagten zur Last legt. Zusätzlich wirft sie dem Judo-Trainer den Besitz von mehr als 12.000 Dateien vor, die schwere sexuelle Gewaltdarstellungen an Kindern zeigen. Die Verteidigung hatte für den ersten Prozesstag eine Einlassung des Angeklagten angekündigt. Ob dieser dort ein Geständnis abgelegt hat, ist nicht bekannt, da die Zuhörenden auf Antrag der Verteidigung den Saal verlassen mussten. Der Beschuldigte soll für 3 Frankfurter Vereine tätig gewesen sein. Er befindet sich seit einem Jahr in Untersuchungshaft. 8 weitere Verhandlungstage sind geplant. Das Urteil könnte Ende Oktober fallen.
Nach diesem Bericht von Andrea Schöldke geht es noch kurz um eine Veranstaltung, zu der mehr als 2500 Sportlerinnen und Sportler erwartet worden wären. Doch die für Januar geplante Winteruniversiade in der Schweiz wird nicht wie geplant stattfinden. Wegen der Corona-Pandemie wurden die Vorbereitungen für das große Hochschulsportfest gestoppt.